Servus.
Grüezi.
Und hallo, willkommen zur 84. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
Und Florian Kasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
Wir reden heute, zwei Tage nach dem großen Ereignis, wie könnte es anders sein, über die weltbewegende Wahl in der Schweiz und die Ergebnisse. Und wir reden als zweites über Süßigkeiten, die weltberühmte, mindestens so wie die Wahl, wichtige Schweizer Schokolade und was Österreich und Deutschland so an Süßigkeiten und, zu bieten
ich
haben.
Ich würde gerne über Peter Handke reden. Wieso machen
wir Nein!
Das? Ich finde, da ist noch nicht alles gesagt.
Oh Gott. Hey, da geht zu Twitter, da sind sie doch aktiv. Ja,
geh einfach Pilze suchen, das passt.
Wenn Sie auch noch was zu Peter Handke sagen wollen, dann wenden Sie sich bitte nicht an uns. Bei allem anderen können Sie uns an alpen@zeit.de schreiben. Also Matthias, zum ersten Thema. Wie gingen denn eure Wahlen da aus am Sonntag?
Interessiert euch halt eben doch,
oh, wie ja, die Wahlen total ausgehen.
Du hast uns gezwungen.
Ja, das zeigt halt einfach meine Durchsetzungskraft. Also kurz gesagt, Ökos im Hoch, Frauen im Hoch, SP im Seich und SVP so richtig im Seich. So ging die
Moment
hier
mal
aus.
Es gab auf Twitter, weil du hast genau das ja gestern getwittert, du denkst dir Sachen nur einmal aus und verwertest sie öfter.
Das ist eben, weißt du, was das ist? Das ist dem Zeitgeist entsprechend ein ressourcenschonendes journalistisches Handeln.
Aber du wurdest auf Twitter dann aufgefordert am Abend, uns das Wort Seich endlich mal genauer zu erklären.
Gut, das war aber etwas perfid, weil ich glaube, der Herr, der mich dazu aufgefordert hat, ist ein Österreicher, der in Basel wohnt oder in der Schweiz zumindest irgendwo wohnt, dass er weiß durchaus, was es heißt. Und du willst jetzt einfach wiederum, dass ich nur böse Leserbriefe erhalte, die mir wieder vorwerfen, ich sei ordinär. Also, das heißt so viel wie im Scheiß, aber das andere.
Verstehe ich nicht.
Werd mal konkreter.
Flüssig gelb.
Ja, okay, nicht so konkret. zurück zu den Zahlen. Sag nochmal genauer, wie gingen die Wahlen aus? Die Veränderungen scheinen mir ja gar nicht so groß gewesen zu sein,
ja,
oder?
Ja, die mögen für dich aus deutscher Optik, und das meine ich jetzt überhaupt nicht ironisch oder so, nicht so groß sein. Für Schweizer Verhältnisse sind sie massiv bis massivst. Also ich kann durchaus sagen, das war eine Jahrhundertwahl, weil noch nie hat eine einzelne Partei an einem Sonntag so viele Sitze gewonnen wie die Grünen an diesem Sonntag. Aber der
das
Reihe
Jahrhundert
nach,
ist 19 Jahre alt und
ja,
das
gut,
war schon
zwei
Jahrhundertwahl.
Nein, Jahrhundert im Sinn von seit Einführung des Proporzwahlrechts 1918. Die ersten Wahlen mit Proporz waren 1919. So, also der Reihe nach SVP verlor 3,6%, landet jetzt bei 25,8%. Die SP verliert auch, das war recht überraschend, 2,2%.
Nur zu Verständnis, das sind die Sozialdemokraten.
Genau,
Sozialdemokraten,
die SP. Die liegen jetzt bei 16,6%. Die FDP, also die Liberalen, verlieren 1,1%, liegen nun bei 15,3%. Und eben, wie gesagt, die Gewinner sind die Grünen und die Grünliberalen. Grünen gewinnen fast 6%, landen bei 13%. Grünliberale, dieser Rechtsabspaltung der Grünen, die gewinnen 3,3%, machen nun fast 8%, also 7,9%. Und auch die Mittepartei CVP, die legt so ein paar zerquetschte Kommastellen zu, liegt jetzt bei 11,4%. Und jetzt einfach ein Hinweis noch, also diese Zahlen beziehen sich nur auf die große Parlamentskammer, auf den Nationalrat. Bei den Wahlen in den Ständerat sind erst ein paar wenige Resultate bekannt, aber auch dort haben es die Grünen geschafft, zum Beispiel im Kanton Glarus mit einem Kandidaten einen bisherigen SVP-Kandidaten rauszukegeln und im Kanton Neuenburg haben sie eine junge Grüne in den Ständerat gewählt, die selber völlig überrascht war, dass ihr das gelingt. Die wollte eigentlich nur in den Nationalrat und ist jetzt auch Ständerätin. Punkt ist, beim Ständerat, da gibt es in vielen Kantonen jetzt zweite Wahlgänge, weil keine Kandidatin das absolute Mehr erreicht hat. Also das wissen wir dann so Mitte November plus minus, wie das ausgeht. Und eine ganz wichtige News noch, die euer Weltbild oder euer Schweizbild völlig zerrütten wird. Frauenanteil im Nationalrat beträgt über 40% und das ist mehr als in den Parlamenten in Wien oder Berlin.
Herzlichen Glückwunsch dazu. Auch das völlig unironisch. Wie geht es denn nun weiter bei uns, also in Österreich und in Deutschland? Gäbe es ja jetzt erst Sondierungsgespräche zwischen den Parteien, dann eine Koalitionsverhandlung, dann eine Regierung aus den Parteien, die zusammen eine Mehrheit im Parlament bilden und dann die Beschlüsse, die sie in der Regierung treffen, eben auch im Parlament durchfechten können. Das wäre das Normale. Das ist ja bei euch anders.
Genau, also wir, bei uns geht das nicht so.
Ich
bei
bin
uns
überrascht, wahnsinnig überrascht.
Funktioniert das nicht so. Also, wobei, es gibt jetzt schon die Diskussion, ob die Grünen einen Sitz im Bundesrat bekommen sollen, also ob die sogenannte Zauberformel wieder mal neu definiert werden soll.
Moment, Zauberformel?
Harry Potter.
Ja,
oder Asterix. Das ist, Asterix,
das ist euer Regierungsbildungsprinzip. Ihr nennt das ernsthaft Zauberformel. Was soll das sein? Das klingt nicht genau. Besonders seriös.
Es ist bis jetzt unklar, wer als Kind in den Zaubertrank gefallen ist. Nein, also das ist so, dass, also das war 1959, wurde die geboren, die Zauberformel. Da geht es darum, dass man damals...
Geboren sogar.
Ja, geboren, nee, entworfen oder weiß auch nicht was, herangewurstelt. Geht darum, dass man versucht hat, möglichst alle wichtigen politischen Kräfte im Land anteilsmäßig in der Regierung vertreten zu haben. Also die Sozialdemokraten waren lange nicht in der Regierung. Vorher mussten auch die Bauern und Gewerbler, also die BGB, das war die Vorgängerin der SVP, recht lange warten, bis sie einen Regierungssitz hatte. 1959 ist auch zu verstehen, so Kalter Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg etc. hat man sich darauf geeinigt, dass eben die wichtigsten Parteien, die stärksten drei erhalten zwei Sitze und die viertstärkste hat einen Sitz. Heute heißt das, also bis jetzt vor dem Sonntag hieß das, zweimal SVP, zweimal SP, zweimal FDP und einmal CVP. Das sind die Christdemokraten. Wenn man jetzt aber die aktuellen Resultate durchrechnet, merkt man, diese Formel geht einfach nicht mehr auf. Und auch wenn man dann den Ständerat noch mit einrechnet etc., irgendwas ist da, funktioniert so nicht mehr.
Also Moment, nur damit ich das irgendwie richtig zusammenbringe. Das heißt, zu der Zauberformel nochmal. Die Wahlen verändern nicht diese Zauberformel, also die Zusammensetzung eurer Regierung, und als die SVP allen davon segelte in den Wahlen, also so ab den 90ern, glaube ich, war das, oder? Da wurde sie geändert, und warum rufen jetzt manche danach, sie wieder zu ändern? Ich meine, wenn ich die SVP wäre, würde ich einen dritten Posten da drin verlangen, weil ich ja mit Abstand Erster bin.
Ja, also eben der Punkt dieser Zauberformel, also quasi an dieser Formel, die Konkordanzregierungszusammensetzung definiert hier in der Schweiz, ist, dass sie nirgends verschriftlich ist. Das ist einfach so ein Gentleman-Gentlewoman-Agreement, das es, Entschuldigung, zwischen den Parteien gibt, weil halt die kleinen Parteien ja auch auf Allianzen angewiesen sind. Ja,
aber sie wurde mal geändert für die SVP, oder?
Genau, aber also einfach zu verstehen, also zwischen so 59 und Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre blieb die konstant. Und dann wurde sie geändert, weil die SVP so viel stärker war, da hinten ihren zweiten Sitz. Ich erspare jetzt die Details, Riesenbohai, wer dann gewählt wird. Dann flog ja die SVP mal ganz raus, weil ihre zwei Bundesräte die Partei wechselten, also eine neue Partei gründeten. Das war das ganze Theater rund um die Abwahl auch von Christoph Blocher. Und ja, jetzt ist wiederum die Frage, wie geht man jetzt damit um, dass eigentlich die grünen Parteien, also die grüne und grüne Liberale halt stärker sind. Und also heute gerade NZZ-Schlagzeile gelesen, seit 60 Jahren waren die Wähler nicht mehr so ungleich vertreten im Bundesrat wie heute. Hat deine Frage beantwortet?
Nein, also... Für die SVP wurde diese Zauberformel geändert, aber es hat relativ lang gedauert. Wenn du sagst Anfang der Nullerjahre, ich meine, da war die SVP ja schon wirklich, wirklich erfolgreich und zwar schon länger. Und jetzt sind auf einmal die Grünen stark und jetzt verlangen viele, dass man sie gleich ändern muss. Also wenn man da dann von zwei Maß spricht, dann hat man nicht so ganz Unrecht.
Ja, aber stopp, aber das stimmt jetzt so nicht. Also der erste Teil deiner Aussage stimmt völlig, das dauert lang, das ist auch so ein Allgemeinplatz, eben da müssen die solche Kräfte, neuere Kräfte, die stärker werden, die müssen zuerst beweisen, dass sie wirklich stark sind, um in diesen Club der Regierungsparteien aufgenommen zu werden. Ja, kein Scheiß, so wird jetzt zurzeit in diesen Tagen hier diskutiert. Okay. Und das andere ist, aber, und eben das meine ich damit, also dass die Forderung, dass sie jetzt gleich diesen Sitz kriegen müssen, die hört man also nicht allzu laut. Jetzt geht es vor allem darum, ja, sie sollten den eigentlich schon haben, aber mal abwarten, bis dann ein Bundesrat zurücktritt und so. Und in dieser ganzen Diskussion um die Zauberformel ist halt etwas das Problem, dass viele auch Politik als Arithmetik, ich würde sagen, missverstehen. Das ist sie halt einfach nicht.
Moment. Das, was du da als Arithmetik abtust, das ist doch das Prinzip, zumindest wie wir es kennen, von repräsentativer Demokratie, die ihr ja zum Teil durch diese Wahlen und durch die Regierung eben auch habt. Es ist ja nicht so, als würdet ihr nur direkt demokratisch entscheiden. Das ist doch, also es muss sich doch sofort abbilden. Und ich finde ehrlich gesagt, das, was du jetzt gerade erzählt hast, dass sich da die Kräfte erst beweisen müssen und dass man dann quasi noch ein zweites Mal eine neue Partei wählen muss, bevor die eigene Stimme irgendwas zählt, ja, weil es sich ja vorher gar nicht in einer Regierungsänderung ausdrückt, das finde ich ehrlich gesagt völlig skurril. Also das Prinzip, dass sich Wählerstimmen in Abgeordnete und indirekt dann auch in die Zusammensetzung der Regierung ausdrücken, und zwar jede Wählerstimme gleich, ja, und nicht nur die Wählerstimme für die Partei, die schon seit 50 Jahren in eurem Regierungsrat ist, sondern auch die Wählerstimme für irgendeine neue Partei oder irgendeine Partei, die stärker wird. Dieses Prinzip finde ich eigentlich urdemokratisch, und ich finde es ziemlich strange, dass ihr ohne das auskommt. Und wenn die Regierung einfach bleibt, wie sie ist, wenn die Wähler anders wählen, und zwar, sagen wir mal, 2-3 Jahre lang und nicht 10-20 Jahre lang, dann finde ich das, sagen wir, mindestens erklärungsbedürftig, was daran besonders demokratisch sein soll.
Man muss dazu sagen, über Arithmetik habe ich mit Matthias schon Sonntagabend einen Streit am Telefon gehabt, als es nämlich darum ging, den Unterschied zwischen Prozent und Prozentpunkte
zu erklären. Nein, wir haben uns über Verben gestritten, nicht über den Unterschied.
Das so auch, und so aber auch viel. Über Prozentpunkte, und das hast du nämlich ganz am Anfang auch wieder etwas durcheinander gebracht. Aber eben,
ist halt also nicht Arithmetik so wichtig in der Schweiz offenbar, ne? Bleibt ja eh alles gleich.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen Sie nie den Fehler und nehmen Sie einen Podcast mit mindestens
einem. Jetzt kommt der Politologenbeschimpfung.
Voilà, Wetten. Genau. Halten Sie sich Politologinnen und Politologen vom Leib. Aber ganz ehrlich, bis vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen hätte ich jetzt völlig auf Opposition geschalten zum Lenz und ihm jetzt zu erklären versucht, dass das eben alles etwas kompliziert sei hier in der Schweiz und dass auch diese Trägheit des Systems, also der Regierungsumbildung auch seine großen Vorteile habe etc. Aber ganz ehrlich, du hast recht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie erleben hier etwas, was eigentlich noch nie wirklich passiert. Matthias endet live, on air, seine Meinung.
Nein, und jetzt werden alle wieder sagen, yeah, das sei jetzt nur, weil die Grünen, Liberalen und Grünen gewonnen haben etc. Aber die Erfahrung aus den letzten knapp 20 Jahren Schweizer Politik zeigt einfach, dass dieses Herumgeeiere und seltsam Querrechnen der Zauberformel, so wie es einem gerade mal passt etc., einfach nicht mehr. Und immer wieder diese Referenzen auf historisch, man muss dann mal noch warten etc., das ist wie irgendwie bei einem elitären Golfclub oder so, dass funktioniert einfach nicht mehr.
Das ist die
mehr.
Schönste Metapher für euer Land, vielen Dank.
Das funktioniert einfach nicht mehr. Das hat in den letzten 20 Jahren so viele Ressourcen gebunden und auch Dinge blockiert und verzögert etc., also dass ich, wie gesagt, also dass ich jetzt eigentlich der Meinung bin, ja, das ist Quatsch. Die Grünen, die brauchen diesen Sitz, und sie brauchen ihn nicht in 2, 3, 4, 5 Jahren, sondern wir brauchen ihn im Dezember, und es muss... Soll ich das? Es muss einer über die Klippe springen, und ich glaube, ich wüsste auch wer.
Ja, aber jetzt eben, genau. Also die Zusammensetzung eurer Regierung ändert sich, also auch die personelle Zusammensetzung eurer Regierung ändert sich ja nicht mit Wahlen. Also das heißt, damit ein Sitz frei wird, muss irgendwer von sich aus zurücktreten, oder?
Matthias Daum, wen möchtest du aus der Regierung kegeln?
Nur kurz noch zu Florian, aber auch das ist wieder ein Gentlewoman Agreement. Also man macht das einfach nicht, aber man kann sie schon abwählen. Ist auch in den letzten 20 Jahren zweimal passiert. Also eine CVP-Bundesrätin wurde abgewählt, und Christoph Ruth Metzler und Christoph Blocher wurde auch gewählt. Rauskippen, FDP-Außenministerin Jacek Gassis.
Okay, das hast du dir jetzt auch gerade live on air ausgedacht. Vielleicht kannst du ja auch noch eine Begründung nachliefern in Form eines Textes für die Leute, die sich mit dem Herrn ein bisschen genauer beschäftigen wollen und mit deiner komischen Forderung.
Wird geliefert.
Sehr gut.
Ich würde gerne nochmal zu einem Punkt zurückkommen, Matthias, den wir am Anfang schon angesprochen haben, zu den relativ kleinen Unterschieden, die es gibt in den Wahlergebnissen im Vergleich zur letzten Wahl, also diese paar Prozentpünktchen, die du genannt hast, abgesehen vielleicht mal von den Grünen und dem großen, vergleichsweise großen Bohai, das du trotzdem darum ja machst. Du hast ja auch erklärt, dass das berechtigt sei. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum diese Schwankungen bei euch so viel kleiner sind als bei uns. Ich verstehe, warum das mit dem also Auswirkungen auf das Regierungsprinzip hat und alles etwas behäbiger ist, das ist mir klar. Aber warum sind die Wähler überhaupt ihren Parteien so treu?
Also grob gesagt, weil es halt in der Schweiz mehrere politische Ventile für die Bürger gibt auf mehreren politischen Ebenen. Also wir können ja viermal im Jahr auf nationaler Ebene auch über Sachvorlagen abstimmen. Also wenn mir da mal etwas nicht passt, dann kann ich dort auch meinen Unmut kundtun und muss dann nicht bis zur nächsten Wahl warten und dann eine andere Partei wählen. Also das erhöht auch die Treue oder zur Partei, die man eigentlich wählt. Und dazu kommt auch, dass wiederum die Auswahl an Parteien, die auch etwas zu sagen haben, größer ist als in Deutschland. Und da gibt es dann auch für mich als Wähler oder Wählerin weniger Gründe für einen radikalen Wechsel. So. Und eben das auch immer auf verschiedenen Ebenen, also auf Gemeindeebene, auf Kantonsebene und auf Bundesebene. Ich glaube, das hat schon sehr viel mit dem zu tun.
Wir reden jetzt seit einer Viertelstunde und du hast viel über die Grünen erzählt. Wir haben noch gar nicht über den eigentlichen, ja, man könnte fast sagen Wahlsieger oder zumindest über die stärkste Partei dieser Wahl geredet, nämlich über die SVP, die ja mit 25,8% immer noch klar stärkste Kraft ist, auch wenn sie verloren hat. Und du hast uns aber immer wieder erzählt im Vorhinein schon und jetzt hast du es auch in deinen ersten Artikeln und Kommentaren nach dem Wahlergebnis schon geschrieben, dass die SVP trotzdem irgendwie der Verlierer ist. Aber sie hat doch die meisten Stimmen. Wie passt das zusammen?
Er hat es vergangene Woche auch schon geschrieben und ich finde, du bist da viel zu freundlich, Lenz. Also ich würde nämlich die Frage gerne auch stellen, aber ein bisschen anders. Also Matthias, eine rechtspopulistische oder wie du sie gerne nennst, nationalkonservative SVP, die fast 10 Prozentpunkte vor der zweitstärksten Partei liegt, da ist es doch ein absoluter Topfen, das ist hanebüchen zu behaupten, die wäre irgendwie am absteigenden Ast. Entschuldigung.
Es gibt ein Argument, noch nie hat eine Partei in der Schweiz auf einen Schlag derart viele Sitze verloren, wie die SVP an diesem Sonntag.
Jo, nett und so. Man, ja, aber noch einmal, die SVP, nein, wirklich. Ich meine, sie ist trotzdem noch mit Abstand die stärkste Partei. Sie hat, wie bei uns, die FPÖ auch in den vergangenen 20 Jahren das gesamte Spektrum, also 30 Jahren sogar auch, das gesamte Spektrum, die politische und gesellschaftliche Landkarte nach rechts verschoben. Heute sind Dinge möglich, die wären früher unmöglich gewesen. Also der Soziologe würde sagen, das Sagbarkeitsfeld wurde verschoben. Und das soll jetzt alles weg sein, weil die SVP ein paar zerquetschte Prozentpunkte verloren hat und andere ein paar Stimmen gewonnen haben. Okay.
Also eben, prima vista, hast du ja recht. Aber ich bin heute großzügig. Aber das es stimmt auch, eben, dass das Sagbarkeitsfeld, das bleibt natürlich nach rechts offen, auch in der Schweiz. Aber wichtig ist, die SVP hat nicht nur ihren Siegernimbus verloren, den hat sie bei den vergangenen Abstimmungen verloren, die sie verloren hat. Sie hat jetzt auch ein Loser-Stigma. Und für eine Bewegung, die sie ist, ist das relativ problematisch. Dazu kommt auch noch, dass sie zusehends isoliert dasteht. Und nicht nur, wenn es jetzt darum geht, in gewissen Fragen konkrete Allianzen zu schmieden, sondern auch, und dieser Verlust wird sie noch viel mehr schmerzen, es gelingt ihr nicht mehr, die politische Agenda oder gelange jetzt in diesem Wahlkampf auch nicht, die politische Agenda zu diktieren oder die politische Konkurrenz vor sich her zu jagen. Also die haben eigene Themen gesetzt und das hat dann funktioniert.
Das heißt, was die Schweiz jetzt erleben wird, ist ein breites Bündnis aller anderen Parteien und gesellschaftlichen Kräfte gegen die SVP und die stärkste Partei wird dann quasi isoliert?
Also ich glaube, so eben generell so von geschlossenen Antilagern oder Prolagen zu sprechen, das ist in der Schweiz immer heikel, weil wir halt von diesen wechselnden Allianzen auch leben und das politische System auch so funktioniert. Aber es gibt zwei oder die beiden zurzeit wichtigsten Dossiers, in dem es genau so ist, also in dem eigentlich die SVP gegen den Rest ist. Das ist eine, da ist schon seit 25, 30 Jahren, ist das Europa-Dossier und das andere ist jetzt aber neuerdings auch das Klimadossier. In anderen Fragen, aber eben zum Beispiel Steuer- oder Finanzpolitik, da wird sie immer wieder auch zusammen mit der FDP und den rechten CVP-lern einer Meinung sein und auch teilweise Mehrheiten finden.
Aber was du jetzt sagst, ist es nicht auch etwas gefährlich, also kann es nicht auch zum gegenteiligen Effekt führen, wenn jetzt die SVP sich dann in der Opferrolle suhlen kann? Und damit spielt, also die FPÖ hat das ja auch immer gemacht, sie sind gegen uns, weil wir für euch sind, war dann so der Spruch. Und hat sie da nicht etwas recht? Also wenn der politische Wettbewerb so ausschaut, dass alle gegen den einen sind, in dem Fall eben die SVP, dann haben Blocher, Köppel und wie sie alle heißen, doch einen Punkt, wenn sie sagen, das politische Establishment will uns einen Kragen.
Ja, aber ich meine, aber Entschuldigung, die Opferkarte, die spielt sie ja schon seit jeher und dazu kommt, sie ist ja immer noch in die Regierung eingebunden. Also da
weil sie jetzt sagt, also das funktioniert bei euch nicht so wie bei uns.
Nee, es eben, wie gesagt, es gibt halt so wechselnde Allianzen, je nach Thema und auch je nach quasi politischer Ebene. Also du kannst halt hier gleichzeitig in der Regierung sein und Opposition spielen, etc. Das ist alles auch relativ flexibel, auch etwas diffizil, aber es gibt dann nicht so ein generelles alle jetzt gegen die und wir grenzen die jetzt aus, so.
Was du gesagt hast, Matthias, du hast gesagt, ja, die Opferrolle spielt sie schon seit jeher und sie ist ja auch eingebunden in die Verantwortung und regiert ja auch mit und so. Es gibt ja die These, zumindest die ich nicht unbedingt vertrete, aber die immer wieder angewandt wird, wenn es darum geht, wie man eigentlich mit Rechtspopulisten umgeht, beziehungsweise wie deren Erfolg vielleicht auch mal wieder abnehmen kann, dass man erstens nur lang genug warten muss, dass sich deren Opferrolle-Effekt abschwächt und das nicht mehr so attraktiv ist für die Wähler und dass man sie zweitens in die Verantwortung nehmen muss und sie quasi erfolgreich werden müssen, damit die Wähler dann sehen, na okay, so besonders ist das irgendwie auch nicht, was die da machen. Also müssen Rechtspopulisten erst richtig erfolgreich werden, damit sie nicht mehr so attraktiv sind?
Entschuldige, darf ich da kurz einhaken aus österreichischer Sicht zu dem Thema? Es ist ausgemachter Schmarrn, die These, wirklich. Also die FPÖ hatte Ende der 90er fast 30%. Jörg Haider war in Kärnten Landeshauptmann. Im Bund kam die Partei in die Regierung. Hat ein paar Jahre gedauert, dann war die FPÖ gespalten, sie lag am Boden und es gab ein paar, die dachten, okay, jetzt haben wir das hinter uns gebracht. Was danach passiert ist, wisst ihr ja. Also ich meine, nichts von, das haben wir hinter uns gebracht. Also nichts für ungut, aber die These, Rechtspopulisten oder eben die extreme Rechte könnte durch Erfolg entzaubert werden, die halte ich nicht nur für wackelig, sondern aus Erfahrung hier.
Ich versuche gerade nur ein bisschen Sinn in dem zu erkennen, was Matthias uns versucht, über die SVP zu erklären, dass wir vielleicht auch was davon lernen können, aber ja, du bist vielleicht der lebende Gegenbeweis mit Österreich.
Darf ich da auch noch einen Satz zusagen? Ich glaube, was...
Wenn es sein muss.
Also, nein, ich glaube, was wirklich etwas bringt, ist Konfrontation zu suchen und auf eigene Themen vollzusetzen und sich nicht da einfach irgendwie jeweils vor den Karren spannen lassen oder sich durchs Dorf treiben lassen von den rechtspopulistischen Parteien. Das funktioniert.
Lass uns mal nach diesem politologischen Erörterung nochmal kurz, ganz kurz zurückkommen zu dem, was jetzt konkret passiert in der Schweiz. Also wenn sich die Zusammensetzung der Regierung wahrscheinlich eher nicht sofort ändert oder wenn überhaupt dann nur minimal und wenn alle auf dich hören, Matthias, also wenn die Zauberformel gleich bleibt, dann sag doch mal konkret, was wird denn dann überhaupt jetzt anders in der Schweiz durch diese Wahl? Also was ändert sich konkret in der Politik?
Alles.
Ach, hey, nein, Matthias, du hast am Sonntagabend, das war ja der Ausgangspunkt an unseres Arithmetik-Nachhilfeseminars.
Ich bin etwas übermüdet, muss ich zu meiner Verteidigung sagen.
Nein, aber du hast am Sonntag am Abend geschrieben, die Schweiz werde nun quasi grün regiert. Ich meine, ich bin ja ein Fan von steilen Thesen, aber war das einfach nur eine steile These?
Na gut, aber da warst du aber besoffener als ich, als gestrigen Wahlsieger, als du meine Wahlanalyse gelesen hast. Ernsthaft, im Nationalrat wird künftig eine Mitte-Links-Mehrheit das Sagen haben, im Ständerat vermutlich auch, aber eben die beiden Ökoparteien, auch wenn du noch die SP dazu zählst, die brauchen immer noch die CVP die und vielleicht sogar noch den einen oder anderen FDPler, um wirklich eine Mehrheit zu bringen. Aber was wirklich sich ändert, ist, weil die Angst vor der SVP nicht mehr alles dominiert. Zu Linken wie zu Rechten. Und so sind halt ganz neue Koalitionen in einzelnen Sachgeschäften möglich. Also ich gehe jetzt wirklich auch mal so weit zu behaupten, dass das auch in völlig verknorzten Dossiers, wie zum Beispiel der Rentenreform oder eben alle vor allem der Europapolitik, dass jetzt auch wirklich Kompromisse und Lösungen möglich sind, dass sich links und rechts bewegen. Also zum Beispiel wurde zu Linken auch ein paar Gewerkschaftsapparatschiks abgewählt oder zu Rechten wurde der Gewerbeverbandsdirektor abgewählt. Ohne diese Figuren neu zusammensetzt, Parlament, da habe ich das Gefühl, da sind wirklich auch neue Kompromisse auch möglich. Und ja, also so gesehen bin ich im Sinne eines Landes, das durchaus auch sich etwas bewegen darf, durchaus sanft euphorisch.
Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
Vor recht genau 500 Jahren heuerte Hans aus Aachen als Kanonier auf dem Schiff von Ferdinand Magellan an, umrundete mit ihm die Welt und war einer der wenigen, der überlebte und wieder in Spanien ankam. Viel mehr weiß man über diesen Mann nicht. Der österreichische Schriftsteller Raoul Schrott hat aus dem wenig bekannt eine grandiose Erzählung gezimmert. Das Buch heißt Eine Geschichte des Windes oder von dem deutschen Kanonier, der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites und dann ein drittes Mal. Zugegeben ist eine für manche gewöhnungsbedürftige Sprache über die Lebenswelt von vor einem halben Jahrtausend, aber es ist ziemlich großartig. Man ist dabei, wie neue Welten entdeckt werden, kann sich an Beobachtungen und Gedanken erfreuen und mit den Protagonisten Abenteuer bestehen oder eben auch nicht. Und gleichzeitig blickt man in die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele und liest, wie wenig ein Leben wert sein kann. Während in Österreich das Maximilianjahr, also der 500. Todestag von Kaiser Maximilian, etwas langweilig zu Ende geht, ist Schrotts Buch der wohl beste Beitrag, der heuer über die Zeit des 16. Jahrhunderts erschienen ist. Ralf Schrott, ein Österreicher, den man kennen muss.
Unser zweites Thema, Süßigkeiten.
Ich möchte eingangs was festhalten. Ich war gegen dieses Thema, ich bin mal wieder überstimmt worden, ich bin beim Abnehmen. Mein Süßigkeitskonsum ist streng rationiert und jetzt habe ich zur Vorbereitung auf den Podcast irgendwie alles Mögliche in mich reinstopfen müssen. Ihr sollt euch schämen.
Ja, das ist wirklich... Das tut mir ganz schrecklich leid, lieber Florian, dass du Süßes essen müsstest. Wir können ja dann zum Ausgleich mal eine Sendung machen über Zuckerersatzstoffe oder Agavendicksaft oder Grünkern oder was du mich dann sonst durch den Tag bringst.
Ordnungsamt, könnt ihr bitte dann diese Sendung dann aufnehmen, wenn ich wieder mal in Urlaub bin oder so? Das wäre mir ganz recht. Das
von dem her. Du wirst mich eh nur leiden sehen, Lenz, ich weiß eh. Aber okay, Schokolade. Fangen wir mal mit den nackten Zahlen an. Und ich war nämlich ehrlich gesagt verblüfft. Wir Österreicher essen am wenigsten Schokolade von uns dreien, 8,5 Kilo im Jahr. Die Schweizer immerhin 11 und die Deutschen 11,5 Kilo.
11,5, man muss sich das mal vorstellen, ne? Das sind fast ein Kilo im Monat, das heißt also alle 3 bis 4 Tage eine Tafel Schokolade pro Person. Das finde ich schon echt viel, vor allem wenn man bedenkt, dass es ja auch in Deutschland so Leute gibt wie Florian, die keine Schokolade essen und deshalb die Statistik drücken.
Ich drücke überhaupt nichts. Ich wollte eigentlich total präpotent hier jetzt während der Aufnahme Mannerschnitten essen und jetzt habe ich die ja wie in der U-Bahn schon zusammengefuttert auf dem Weg hierher. Was mich im Übrigen...
Warum du dir eine Diät auferlegt hast, wenn du schon in der U-Bahn...
Was mich im Übrigen zum totalen Outlaw macht, weil in Wien in U-Bahnen ja Essverbot heißt. Also ich war halt richtig wild.
Das ist die Anarchie des Zeitredakteurs, ja, in der genau. U-Bahn essen.
Zucker ist die Droge des Zeitredakteurs. Zucker ist meine Droge. Ja gut, aber 2 Tafeln Schokolade die Woche. Ich meine, statistisch ist jetzt viel, weil da alle auch noch Babys und etc. rein und alle Diätfundis reingerechnet werden. Aber so viel finde ich jetzt das nicht, dass auch wenn ich so meinen Konsum anschaue.
Aha, hast du heute auch schon in der U-Bahn gegessen, ja?
Die Zürich hat doch keine U-Bahn.
Ah, stimmt, ja, ihr seid ja diese Kleinstadt. Aber der Konsum ist ja das eine, was wir so wegfuttern oder auch nicht wegfuttern. Das andere ist, dass all unsere drei Länder ja ziemlich viel Schokolade verkaufen, also exportieren.
Ja, also wir importieren Schokolade oder kakaohaltige Lebensmittel, so ist es in der Statistik drinnen, im Wert von fast 460 Millionen Euro und exportieren immerhin für 360 Millionen Euro. Aber bei uns zum Export, ist wahrscheinlich in der Schweiz ähnlich, kommt halt noch was dazu, weil wir gleich Tourismuswerbung mitschicken. Also vor allem mit Mozartkugeln, da gibt es ja viele verschiedene, das ist ja eigene Wissenschaft, welche Mozartkugeln irgendwie besser und schlechter sind. Kann man sich abendelang unterhalten oder Sachertort und Manderschnitten. Ich meine, gerade diese Schnitten, die kamen in Fernsehserien vor wie Ally McBeal und Friends, aber auch ganz wichtig in Terminator 3. Und bitte? Man auf der rosa Packung ist der Stephansdom zu sehen. Hey!
Kannst du noch schnell sagen, wie kommt die Mannerschnitte in Terminator 3 vor?
Indem sie für Product Placement viel Geld bezahlt hat und Arnold Schwarzenegger deshalb sich dort eine Mannerschnitte reinpfeift.
Aber das kommt mir jetzt in den Sinn, ihr habt ja auch eine Schweizerin, die im Manner Aufsichtsrat sitzt.
Stimmt, dazu hat deine Kollegin ja mal ein Porträt geschrieben, Sita Mazumda, die ist die erste nicht-österreichische Aufsichtsrätin bei Manner, soviel ich weiß.
Ich hatte jetzt zu Studienzeiten einen Mitbewohner aus, da wo du auch herkommst, Florian, Entschuldigung, aus Tirol. Der hat alle paar Monate so ein Care-Paket aus der Heimat bekommen. Da war dann Tiroler Speck drin und Bergkäse und halt so ein dicker Stapel Mannerschnitten. Das hat er dann in der WG verteilt und so im Nachhinein war der so eine Art Süßigkeitenbotschafter, weil wir dann, glaube ich, alle, die in dieser WG gewohnt haben, im Nachhinein nicht mehr von diesem Mannerschnitten losgekommen sind und sie bis heute noch ganz gerne essen. Also vielleicht nicht Tourismuswerbung, aber auf jeden Fall Werbung für Österreich. Wobei ich ja ehrlich gesagt damals damals dachte, die würden gar nicht Mannerschnitten heißen, sondern dieser Schriftzug ist ja so ein bisschen hingewischt. Ich dachte, die hießen Wannerschnitten. Ich habe sehr lange gebraucht,
um zu verstehen. Bist du nicht der Einzige, dem es so geht.
Ja, ja. Aber lass uns mal zur berühmten Schweizer Schokolade kommen, Matthias. Wenn ich hier in den Supermarkt gehe, habe ich gemacht, gestern nochmal extra für die Recherche für diese Sendung, ist die einzige Schweizer Schokolade, die ja angeblich so berühmt ist, die ich wirklich normal kaufen kann, im normalen Supermarkt in Deutschland, die von Lindt. Lindt, zählt das für dich überhaupt als echte
gute... Ich glaube nicht, dass es stimmt, Lenz.
Nee, weil, was denn noch?
Also alles, was Nestle ist, ist ja auch Schweizer Schokolade dann.
Und da gehört ja, aber fast also alles zählt dazu. Das für euch als Schweizer Schokolade? Nestle ist für mich irgendwie so ein Weltkonzern, der nicht für keine besondere...
Entschuldigung, wir leben von Weltkonzernen. Hey, willst du unsere Steuern? Hallo?
Okay, also die große Nestle- und Lindt-Verteidigung, Matthias.
Nein, also bei Nestle ist halt die Frage, wo wird das Zeug denn wirklich produziert? Und bei Lindt ist es aber so, dass das meiste wirklich auch, glaube ich, soviel ich weiß, hier am Zürichsee produziert wird. Aber eigentlich, ich bin gar nicht unbedingt so ein Schokoladensnob. Also zum Beispiel halte ich Migros-Schoki mit für die beste, wenn es um Milchschokolade, Nussschokolade
also
so geht.
Also die Eigenmarke des Supermarkts meinst
ja,
du?
Ja, die ist wirklich super. Aber Lindt, Entschuldigung, das geht wirklich gar nicht. Also ich finde, die ist zu süß, wie viele andere Schweizer Schokolade auch. Und Lindt-Kugeln, das finde ich, da kannst du auch gleich in einen Mödelianker, also ein Stück Butter beißen. Dazu kommt, gut, das hat jetzt weniger mit der Schokolade, also mehr mit der Firma zu tun, also der CEO von Lindt & Sprüngli, das finde ich ein abzockender Unsympath. Und jetzt mache ich mich wirklich unbeliebt bei meinen Landsleuten, Roger Federer macht für Lindt und Lindt-Kugeln Werbung und ich werde mit dem einfach nicht warm.
Na gut, okay, das ist das eine. Aber mal zurück zu dem Wichtigen. Woher kommt es eigentlich, dass ihr so eine große Schokoladenproduktion und Tradition habt?
Also die Produktion, die ist schon groß. Ich habe das jetzt aber noch schnell nachgeschaut. Also ich meine, am Schluss sind es irgendwie 4.500 Leute, die für die Schweizer Schokoladeindustrie arbeiten. Also so monstermäßig groß ist
also es auch nicht. Also ist nur nicht. Das Marketing groß.
Ja, nee, und macht einen Umsatz oder? Von 1,7 Milliarden. Also das ist jetzt auch nicht eine die Wirtschaft tragende Industrie. Aber die Tradition, die wurde im 17. Jahrhundert bereits begründet, da fand die Kakaobohne ihren Weg in die Schweiz. Zu Weltruhm aber gelangte die Schweizer Schoki erst im 19. Jahrhundert, sogar gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Da erfand zunächst einmal ein Daniel Peter die Milchschokolade und Rudolf Lindt Sprüngli, 4 Jahre später die sogenannte Fondant-Schokolade.
Was
sicher falsch ausgesprochen.
Was war das mit Sprüngli und was für eine Fondant-Schokolade?
Also jetzt ganz ehrlich gesagt, das muss ich auch nachschlagen. Also Rudolf Sprüngli erfand die sogenannte Gonchiermaschine. Bis dahin hatte Schokolade anscheinend so eine brüchig-sandige Konsistenz. Also da wurden Kakaobutter, Kakaomasse, Zucker, Milchpulver zusammengemixt. Die Masse war dann aber noch recht feucht, so dass der Zucker teilweise wieder kristallisierte. Also, und erst mit dem Gonchieren oder mit dieser Technik erhielt sie ihre zarte, schmelzende Struktur. Und es funktioniert jetzt ganz vereinfacht gesagt.
Welcher PR-Broschüre hast du denn das abgelesen jetzt?
Ja, klingt gut, oder?
Ja.
Nee, also der Witz ist jetzt wirklich vereinfacht gesagt, dass die Masse wird nicht gemixt, sondern sie wird leicht erwärmt, so auf etwas über 70 Grad und dann bis zu 72 Stunden lang gerieben. Mit so einem speziellen Werkzeug und das führt dann dazu, dass sie eben diese Struktur erhält. Also es ist nicht Voodoo, sondern es macht heute irgendwie jede Schokoladefabrik auf der ganzen Welt.
Ich kann ja sagen, ich wusste das. Ich habe nämlich jahrelang in Köln neben dem Schokoladenmuseum gewohnt und bin mit meinem Besuch immer dahin gegangen und habe also sehr oft bei Schokoladenproduktion zusehen dürfen. Ihr habt ja aber nicht nur dieses tolle Verfahren erfunden, Matthias. Ihr habt euch ja dann auch schon vor vielen, vielen Jahrzehnten entschieden, dass die Schokolade dann doch für euch so wichtig ist, dass ihr eine eigene Subvention, ein eigenes Schoki-Gesetz
Subventionen in der Schweiz.
Ja, eben. Also 100 Millionen Franken waren das teilweise, die da pro Jahr in die Schokoladenherstellung gegangen sind. Das musste dir als liberalen Subventionsfeind doch ein absoluter Dorn im Auge sein, Matthias.
Einfach bitte korrekt sein. Das ist das Bundesgesetz über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten. Aber ja, damit wurde irgendwie auch noch der Schoki-Export subventioniert. Die WTO, die Welthandelsorganisation, fand das aber dann nicht so toll. Das Gesetz muss dann überarbeitet werden. Details sind euch vermutlich ebenso egal wie mir, nur so viel, der Bund bezahlt die Millionen weiterhin. Die finden jetzt aber halt einfach über ein paar Ecken ihren Weg zu den Exporteuren, nicht mehr so direkt.
Mhm. Aber Lenz, sag mal, also du isst Manna-Schnitten und Lindkugeln, aber habt ihr nicht auch eigene gute Süßigkeiten und Schokolade?
Oh doch, wir haben ziemlich viel. Also wir haben natürlich, genau, Rittersport ist bei uns ziemlich groß und auch sehr lecker. Esse ich auch sehr viel, wenn auch nicht zwei Tafeln pro Woche, wie offenbar du, Matthias, bei der Schokolade. Und zur Schokolade generell noch, wir sind da übrigens, was ich auch nicht gedacht hätte, im Vergleich zu euch absoluter Spitzenreiter, was den Export angeht. Ne? Also alle reden von Schweizer oder auch von belgischer Schokolade, aber Deutschland exportiert mehr als die Schweiz und als zum Beispiel Belgien zusammen und mehr als auch alles andere, als jedes andere europäische Land. Das finde ich schon
überraschend, wenn man 10-mal so groß ist wie die anderen. Also.
Ja, trotzdem gibt es ja auch Märkte, in denen ihr stärker seid als wir. Aber gut, wir müssen ja nicht in die Ökonomendiskussion abgleiten. Das ist ja auch viel weniger attraktiv, als über Süßigkeiten zu reden. Es gibt einen ganzen Haufen deutscher Süßigkeiten, die sehr, sehr bekannt und auch sehr, sehr lecker sind. Zum Beispiel Gummibärchen, kennt ihr alle, deutsche Erfindung. Dann gibt es diese Hallorenkugeln aus Ostdeutschland.
Was? Sind das so Billig-Mozart-Kugeln? Oder?
Na, billig nicht, die schmecken halt einfach ein bisschen anders. Die haben nicht ganz so viele Schichten wie diese fancy Mozart-Kugeln, sondern sind ein bisschen simpler.
Es gibt auch nicht fancy Mozart-Kugeln, das war das, was ich vorher gemeint habe. Ja, ich glaube, es gibt 9 verschiedene oder so von verschiedenen Herstellern, aber vielleicht sind es ja weniger, aber jedenfalls es gibt viele.
Okay. Also das gibt es, dann gibt es noch die Schokoküsse, die früher mal anders hießen, und dann gibt es vor allen Dingen alles, was mit Weihnachten zu tun hatte. Also den Dresdner Christstollen, den Lebkuchen, das Marzipan.
Jetzt gibt es aber Dinge als typisch Deutsch aus, die sie gar nicht sind, du alter Kolonialist, du.
Ja, okay. Okay, du hast recht. War vielleicht ein bisschen großdeutsch gedacht, nein, im Ernst. Also Lebkuchen gab es auch schon im
Großdeutsch. Dann muss die Mozartkugel noch dazu rechnen.
Ihr könnt eure Mozartkugeln behalten, wir haben unsere eigenen Kugeln. Also Lebkuchen gab es auch schon im alten Ägypten, das ist natürlich keine deutsche Erfindung, aber groß gemacht haben es halt die Deutschen, zum Beispiel den Nürnberger Lebkuchen, also die Aachener Printen, ist ja relativ bekannt. Das ist ja bei euch nicht anders, Matthias, ihr habt die Schokolade ja auch nicht erfunden, die Azteken haben das erfunden ursprünglich mal. Ne? Also ihr habt es dann vielleicht verfeinert mit dieser 72-Stunden-Methode, aber erfunden haben es ja auch nicht die Schweizer. Wobei es beim Marzipan schon krass ist, ne? Was da für eine blöde Legende drum erzählt wird. Da gibt es die Geschichte, dass es angeblich in Lübeck erfunden wurde. Lübeck macht ja jetzt das bekannte Lübecker Marzipan. Deshalb gibt es da eine lokale Geschichte, dass es damals zum Marzipan, zur Erfindung des Marzipans gekommen ist, weil es eine große Hungersnot in Lübeck gab. Irgendwann 1604 ungefähr soll das gewesen sein. Und dann habe es angeblich in dieser Stadt nur noch Mandeln und Zucker gegeben. Und dann habe man leider aus Mandeln und Zucker dieses komische, süße Brot herstellen müssen. Und das sei die Erfindung vom Marzipan. Das ist natürlich völliger Quatsch. Erstens, weil Mandeln und Zucker zu der Zeit absolute Mangelware war und es mit Sicherheit nicht so viel davon gab. Und zweitens, weil das Zeug wirklich nicht aus Lübeck kommt, sondern aus Persien.
Gut, aber das ist das ähnlich wie Marie Antoinette, die ihren Landsleuten geraten hat, wenn es kein Brot mehr gibt, sollen sie halt Brioche essen.
Geraten haben soll, also was weißt du, das ist Fake News. Ich meine, Süßspeisen sind ja bei uns grundsätzlich total wichtig, also in der ganzen Wiener Küche. Kennt ihr übrigens diese Geschichte? Also Sachertorte kennt ihr nämlich an, oder?
Ist euch ein Begriff.
Ja. Und kennt ihr die Geschichte, wie die angeblich entstanden sein soll?
Nein, aber wie zu jeder halbwegs uninteressanten historischen Geschichte aus unseren Ländern in den letzten 200 Jahren gibt es natürlich auch dazu einen tollen Event-Serien-Mehrteiler-Fernsehschmarrn, von dem ich, muss ich gestehen, ich war da, glaube ich, in Elternzeit auch ein paar Folgen gesehen habe, aber ich erinnere mich da ehrlich gesagt nur an irgendwelche angehenden Nazis, die in dunklen Kaffeeräumen sitzen und eher weniger an Einblicke in Küchen und Konditoreien.
Also ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, wirklich null. Aber die Serie ist sicher für deutsches Publikum gedreht worden, insofern passt das ganz gut, wenn du das dir angeschaut hast. Und Nazis hatten damit nichts zu tun, zumindest nichts bei der Erfindung der Sachertorte. Dafür war Metternich, also der eigentliche Lenker Österreichs, der Kutscher Europas in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Der Kutscher Europas.
Kennst du das nicht, den Spruch? Es kommt vom Wiener Kongress, weil er da irgendwie die Fäden gezogen hat. Ist ja wurscht. Also dieser Metternich.
Dann wäre er bei der Zahnarzt Europas und nicht der Kutscher.
Also, dieser Metternich hatte 1832 irgendwelche Staatsgäste in Wien zu Besuch und hat seinem Küchenpersonal befohlen, eine Nachspeise zu kreieren mit den Worten, dass er mir aber keine Schand macht heute Abend. Problem war, der Küchenchef war krank und der Lehrling musste einspringen, der Franz Sacher. Und der hat eine neue Schokoladentorte gebacken. Und das war die Entstehung der Sachertorte. Und heute werden übrigens Hunderttausende davon jährlich verschickt. Die kommen in diesen Holzkisten. Also wenn man sich Originale bestellt beim Sacher selbst. Und ich habe eine Zahl gefunden, nämlich 360.000 sollen es sein, die produziert und verkauft werden jedes Jahr. Allein von Sacher selber. Also es gibt ja dann natürlich auch noch viele andere Hersteller.
Die Spinnen, die Deutschen.
In unserer kleinen Reihe über die Spinner, die den Winter nicht erwarten können, haben wir uns ja vergangene Woche über die künstlichen Pisten in Kitzbühel geärgert. Bei 18 Grad kann man dort jetzt schon Skifahren, diese Woche aber sind die Deutschen dran. In Bayreuth, aktuell soll es dort etwa 20 Grad sein und ein paar Wölkchen haben, hat der erste Weihnachtsmarkt eröffnet. Kurzer Blick in den Kalender, wir haben den 22. Oktober. So, also ich meine, wenn kurz nach den Sommerferien im Migros oder Coop schon Lebkuchen rumstehen, ist es ja mal das eine. Aber dass jetzt die Stadt, dass jetzt Bayreuth schon ab eben Ende Oktober nach billigem Glühwein und verbrannten Mandeln stinkt, würde ich in Bayreuth wohnen, würde mich das doch sehr stören. Die Veranstalter, die scheinen aber darauf richtig stolz zu sein, auf ihr spätsommerliches Winterdorf und sie haben die Leute eingeladen, in Bikini und Badehose zu kommen. So, jetzt also mal kurz, einfach vor dem inneren Auge, Menschen in Badebekleidung und Badelatschen saufen in der Innenstadt Glühwein. Liebe Bayreuther, bei aller Liebe, aber ihr spinnt doch.
Das war's diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin lesen Sie doch, wenn Sie wissen wollen, was zum Beispiel in der Schweiz nach den Wahlen passiert, die dortige digitale oder gedruckte Ausgabe. Matthias, wie macht ihr weiter?
Genau, also was sich bei uns so richtig lohnt, ist eine gedruckte Ausgabe zu kaufen. Einerseits ein Roundtable-Gespräch mit den Wahlgewinnern und ihren Wählern, zwei Wählern von Ihnen, eine Wählerin. Und vor allem aber haben wir eine Seite, auf der Künstlerinnen und Künstler sich zum Wahlausgang äußern und darunter auch Pippi Lotterist, die hat für uns ein exklusives Bild für die Wahlen 2019 produziert. Lohnt sich also wirklich die gedruckte Zeit für einen zu kaufen.
Bei uns, Judith Innerhofer hat das gemacht, was sie sehr gut kann. Sie ging ins Gefängnis und hat eine Geschichte geschrieben über Blickpunkte, die Zeitschrift für Menschen und ihre Rechte im Straf- und Maßnahmenvollzug.
Ich mache mir langsam etwas Sorgen über die österreichischen Kollegen. Der eine, der ist ein Outlaw und frisst Mannerschnitten in der U-Bahn und die andere geht gleich in den Knast. Aber sei es
drum. Ich habe Zotterschokolade auch gleich noch gegessen. Über die haben wir gar nicht gesprochen.
Wir machen bestimmt noch eine zweite Süßigkeiten-Sendung, in der wir noch ein bisschen mehr Produktwerbung unterbringen, als wir es schon in dieser Folge getan haben. So, wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, dann lesen Sie doch einfach den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder, allerdings nicht wie gewohnt am Mittwoch, sondern erst am Freitag und zwar mit einer Live-Folge, die wir am Vorabend aufnehmen in der Deutschen Botschaft in Bern. Also nächste Woche erst Freitag, bis dahin sagen wir
Vielen Dank
und Adieu
und Tschüss.